Einen guten Morgen alle. Danke, dass wir hier sein können. Wir haben uns sehr gefreut, wieder hierher zu kommen. Und habe heute eine wunderbare Botschaft. Sie ist nicht lang, kurz, aber inhaltsreich. Ja, ich bin gestern mit meiner Frau im Ballierpark ein bisschen gelaufen. Und dann habe ich ihr meine Predigt gehalten. Und dann hat sie gesagt, das ist okay. Und deshalb bringe ich es jetzt heute Morgen auch. Und im Ballypark sind wir auch gar nicht weit laufen, sondern nur eine kurze Strecke. Aber die kurze Strecke, die heute mein Thema ist, das ist ja genau der Palmsonntagweg. War auch kurz. Es war ein kurzer Weg, kein langer Weg, kurze Strecke. Und da ist Entscheidendes passiert. Und wenn gestern meine Frau zu mir gesagt hat, das ist okay, das kannst du so machen, da ist ja dann auch etwas Entscheidendes passiert. Ich war nämlich zufrieden und ich hoffe, dass auch ihr am Ende meiner kurzen Ansprache zufrieden seid. Ja, ich möchte zum Anfang ganz kurz beten und dann fange ich an. Lieber Vater, ich danke dir ganz herzlich, dass ich hier sein darf, zusammen mit meiner lieben Frau. Danke für die wunderbare Gemeinde. Herr, wir sind vereint durch dich, lieber Vater, und das freut uns sehr. Wir sind deine Kinder und danken dir, dass du das möglich gemacht hast durch Jesus und durch einen Palmsonntag. Hab du Lob und Dank. Amen. So. Der Wochenspruch für diese Woche lautet, der Menschensohn, und vielleicht ist es schön, dass man das Bild vom Kreuz, da ist es ja, Jesus hat gesagt in Johannes 3, der Menschensohn muss erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe und nicht verloren gehe. Das wollen wir jetzt in uns hineinsinken lassen, so ein Wort. Er muss erhöht werden. Hier sehen wir das Kreuz, erhöht. Und der Gedanke ist, dass wenn wir uns auf ihn einlassen, dass wir ihm vertrauen, dann haben wir ewiges Leben. Nicht mehr. Geh nicht verloren. Das ist eine wunderbare Botschaft und die gilt jetzt genau für den Weg vom Palmsonntag. Palmsonntag ist ein Weg und erklärt im Grunde das, was hier gesagt ist. Der Menschensohn muss erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Jetzt ist es ja so, doch Thomas hat ja vorher schon die Palmsonntag-Geschichte in kurz erklärt und ich möchte das jetzt wieder nur ein bisschen untermalen und wieder ein bisschen bestärken. Was Entscheidendes, Weltgeschichtliches auf dieser kurzen Strecke, man muss bedenken, das waren nicht mehr als rund 1000 Meter, wo das passiert ist. Und da ist so etwas Entscheidendes passiert, wo weltgeschichtliche Bedeutung hat. Jetzt möchte ich euch diesen Bericht noch vorlesen. Ich lese ihn vor aus Matthäus 21. Und als sie Jerusalem nahten und nach Bethphage kamen, an dem Ölberg. Da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und sogleich werdet ihr einen Eselin angebunden finden und einen Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen, der Herr braucht sie, und sogleich wird er sie senden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, das Lasttier des Jungen. Als aber die Jünger hingingen und getan hatten, was er gesagt hatte, brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf den Weg, andere aber heben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen, Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Volksmenge aber sagten, dieser ist Jesus der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Das ist die Geschichte Matthäus 21. Und jetzt kommt meine kurze Erklärung. Jesus kommt ja woher? Und er geht wohin? Jesus kommt woher? Und zwar kommt er, das ist ein Vorort von Jerusalem, Betfage, ganz in der Nähe von Jerusalem. Das ist ein kurzer Weg bis hinein nach Jerusalem. Und was vorher passiert, ist wichtig. Was ist der Anfang? Was ist das Ziel von seinem Weg? Der Anfang von seinem Weg ist ja absolut faszinierend. In Matthäus 20, 28, also unmittelbar vorausgehend, hatte er ja eine Diskussion mit seinen Jüngern. Und zwei seiner Jünger, die sahen voraus, dass er auf den Thron Davids kommt in Jerusalem und dass er Israel erlösen würde vom Römischen Reich. Und so baten sie, dass sie doch zwei Ministerposten bekommen könnten, denn sie haben sich verdient, sie gehörten zum engeren Jüngerkreis von Jesus. Und so hat die beiden haben darum gebeten, gib uns doch einen Platz zu deiner Rechten und zu deiner Linken. Eigentlich haben wir das verdient, wir haben ja mit dir so viel durchgestanden. Und dann sagt Jesus, ihr wisst ja gar nicht, was er sagt. Das ist ja was Komisches, was ihr da sagt. Und hat gemerkt, dass ich nicht verstanden habe, was er eigentlich in Jerusalem machen würde. Und so hat er dann gesagt, könnt ihr die Taufe erleben, die ich erlebe. Und so ein paar Sachen könnt ihr nachlesen. Geht unmittelbar Kapitel 21 voraus. Und dann kommt der interessante Satz, dass Jesus sagt, mein Weg ist ja nicht eigentlich der, dass ich mich bedienen lasse. Ich bin ja schon ein König und es wäre eigentlich angebracht, dass man mich bedient und dass man nach mir schaut und dass mich ehrt und mich preist und lobt und jubelt. Ich bin nicht gekommen, damit man mich bediene. Ich bin gekommen, und das war der große Schock für die Jünger, ich bin gekommen, damit ich diene. So weit ging es ja noch. Also, was würde er denn dienen, was würde er denn machen? All das war für sie ja völlig unverständlich. Und dann ergänzt er, sagt, ja, mein Dienst besteht in etwas ganz Bestimmtem. Ich werde nämlich mein Leben opfern. Ich werde mein Leben opfern, ich lasse mich töten in Jerusalem. Ich werde in Jerusalem ans Kreuz gehen. Die Leute, die Jünger waren ja total überrascht. Sie hatten ja keine Ahnung, von was er spricht. Ich werde mein Leben opfern. Ich bin in die Welt gekommen, um mein Leben zu opfern. Und dann sagt er es ganz genau, worin denn sein Opfer besteht. Und das ist von weltgeschichtlicher Bedeutung. Ich sage es nochmal, das ist von weltgeschichtlicher Bedeutung. Das ist nicht irgendeine lokale Angelegenheit, sondern das ist auch von weltgeschichtlicher, religiöser Bedeutung, die Welt total verändert hat. Er sagt nämlich, und das ist jetzt rund 2000 Jahre her, er sagt, ich diene darin, dass ich mein Leben opfere als Lösegeld, als Sühnegeld für alle Menschen. Ich gebe mein Leben hin als ein Opfer, um die Schuld der Menschen zu bezahlen. Eine absolut verrückte Aussage, wie man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Die Frage ist, war Jesus überhaupt in seinem Kopf okay? Denn etwas so zu sagen, ist sowas von irrsinnig, ist sowas von unglaublich. Aber genau das hat er gesagt. Ich bin gekommen, um mein Leben hinzugeben, um mein Leben zu opfern als Lösegeld für die Menschheit, damit sie in alle Zeit und in Ewigkeit vor Gott gerecht dastehen können. Damit hat er eigentlich eingeläutet, auf dieser Strecke vom Palmsonntag, hat er auf dieser Strecke eingeläutet eine neue Weltordnung. Denn vorher galt das Gesetz der Sünde und des Todes, die Ordnung der Sünde und des Todes. Und er kommt, um eine neue Ordnung einzurichten, nämlich das Gesetz des Geistes und des Lebens. Das Gesetz des Geistes und des Lebens. Des Geistes, der Leben schafft. Das ist eigentlich sein Programm gewesen. Und das hat er angekündigt, indem er gesagt hat, ich opfere mein Leben. Und wenn ich mein Leben opfere, dann kann der Geist kommen und dann gibt es ewiges Leben für alle Menschen, die glauben. Deshalb hat er bereits schon in Johannes 3 gesagt, ich bin der Menschensohn, ich muss erhöht werden, damit alle, die an mich glauben, ewiges Leben haben. Von daher kommt er. Und um das zu untermalen, kommt vorher die Geschichte von einem Mann namens Bartimäus. Und der Bartimäus ist blind, Das ist also, wie gesagt, unmittelbar bevor die Jünger nach Bethphage gingen. Ja? Und dieser Bartimäus schrie mehrmals laut, weil die Menge schon da war: Herr, hab Erbarmen! Herr, hab Erbarmen! Immer laut: Herr, hab Erbarmen! Man kannte ja Jesus. Er war ja schon mehrere Jahre immer wieder nach Jerusalem gekommen. Mindestens dreimal. War eine stadtbekannte Persönlichkeit. Und er wusste, er kann bei Jesus mit Erbarmen rechnen. Da berührt Jesus ihn, wird sehen. Und was sagt dann Jesus? Jetzt kommt's: Dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Das ist der Anfang. Dein Glaube hat dich gerettet. Nämlich, ich bin gekommen, um die Schuld zu bezahlen, und du musst nichts machen. Du bist gerettet, nicht geheilt. Du bist gerettet. Und das Ausdruck gerettet heißt, du gehörst jetzt zur Welt Gottes. Dein Vertrauen in mich reicht. Dein Vertrauen in mich reicht völlig aus. Ich gebe mein Leben hin, auch für diesen Bartimäus. Und so zieht er ein in Jerusalem. Und da kommt eine ganz interessante Geschichte, aber das soll ich nachher erzählen. Wo geht er hin? Kaum ist er eingezogen, geht er in den Tempel. Das ist Ziel. Er geht zum Tempel. Ja. Das Endergebnis seiner Reise nach Jerusalem war der Tempel. Und das Endergebnis beim Besuch vom Tempel war, ich lasse jetzt alles aus, war, dass der Vorhang aufging und der Zugang zum Allerheiligsten eröffnet wurde. Das ist Ziel. Wo kommt er her? Wo geht er hin? Er geht in den Tempel, um eigentlich nur eines zu erreichen. Das ist dieser Jesus, den Prophet aus Nazareth, aus Galiläa, aus einem heidnischen Gebiet, um den Zugang zum Allerheiligsten zu eröffnen, damit Menschen, die glauben und gerettet werden, immer den Zugang haben zu diesem ewigen Vater. Man muss sich das mal überlegen. 1000 Meter und da am Ende wird der Vorhang geöffnet und wir sehen, dass jetzt das Allerheiligste geöffnet ist. Und wir jederzeit in die Gegenwart von Gott, dem Vater. Es hat mich sehr bewegt, als ich gehört habe, dass Dietrich Bonhoeffer als sein letztes Wort, bevor er da aufgehängt wurde, völlig nackt und bloß, völlig entehrt, und da hat er das letzte Wort, wo er gesagt hat: Vater, gib du deinen Leuten den Frieden, den nur du geben kannst, und nicht die Welt. Ich wiederhole, das war sein letztes Wort, bevor er dann die Schlinge bekam. Vater, gib du den Deinen den Frieden, den nur du geben kannst und nicht die Welt. Diesen Frieden, den hat Jesus in die Welt gebracht, dadurch, dass er alle Schuld bezahlt hat und wir jetzt aufrecht und froh und dankbar und fröhlich und singend vor Gott erscheinen können als unseren himmlischen Vater. Da kommt er her, da geht er hin. Und nun kommt ja diese eigenartige Geschichte, dass er zwei Jünger sendet und sagt: Geht in dieses Dorf, ihr müsst euch Jerusalem vorstellen mit Vororten. Ja? Und so, das ist eine Art Vorort, wo sie hingehen. Ich mache es so einfach wie möglich. Und dann diese interessante Geschichte sagt: Da gibt es jemanden, der könnte eine Eselin und das Fohlen losbinden. Und das sollte herbringen. Nun ist interessant, warum er auf die Idee kommt von der Eselin und von dem Fohlen einer Eselin. Ja, das Fohlen ist ja schwächer noch als das normale, der normale Esel. Aber Jesus sagt: Das brauche ich. Ich brauche das unbedingt, wenn ich nach Jerusalem einmarschiere. Ich brauche einen Esel, eine Eselin, auf der ich mich setzen kann. Und dann zitiert er selber die Geschichte von zwei Propheten. Einen Propheten namens Jesaja, der 800 Jahre vorher verheißen hat, und von einem anderen Propheten, der kurz nach der Rückkehr aus dem Exil gelebt hat und prophezeit hat, nämlich im Jahre 520, Zacharia, zitiert Jesus eine Stelle aus Zacharia. Das müssen wir uns einfach mal bedenken. Jesus, der gehorsam ist, dem Willen Gottes gegenüber, zitiert jetzt, um zu erklären, was der Weg bedeutet, den er jetzt macht. Und so gibt er eine Job Description. Also, hier schreibe ich Ihnen Markus 10, 45 und so weiter. Und hier kommt die Arbeitsbeschreibung, was er macht auf diesem Weg. Das müssen wir begreifen. Das ist nicht ein Matthäus, der das einfügt, sondern das gehört zu dem, was Jesus gesagt hat, warum er das jetzt machen will. Und so sagt er, dies aber, sagt Jesus, geschieht, damit erfüllt würde, was durch den Propheten, da meint er Zacharia, geredet hat. Nämlich, und jetzt kommt, ein Teil ist aus Jesaja 62, 11 und der größere Teil aus Zacharia 9, Vers 9. Das ist die Arbeitsbeschreibung. Das ist das, was jetzt geschieht, wenn er einzieht. Einfach, das ist wichtig, dass man das begreift. Er erklärt jetzt den Einzug in Jerusalem. Und da heißt jetzt, siehe, dein König kommt zu dir. Das ist Zitat aus Jesaja. Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reiten, und zwar auf einem Fohlen des Lasttieres Jungen. Wenn wir dann Zacharia nehmen, und das mal lesen, was dort im Ganzen gesagt wird, lautet das folgendermaßen. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er. Ich mache dann gerade weiter, aber füge was hinzu. Man muss bedenken, dass damals immer wieder in diese Hauptstadt Davids, Jerusalem, immer welche solche triumphale Einzüge stattgefunden haben. Einer der berühmtesten Einzüge, die in Jerusalem erlaubt waren, war Judas Makkabäus. Er war der König der Makkabäer. Er hatte die heidnischen Nationen vertrieben und hat 200 Jahre vor Christus eine Regierung in Jerusalem eingerichtet. Der Name ist Judas Makkabäus. Und ich denke, manche von uns kennen das Oratorium vom Händel, Judas Makkabäus. Ist schön zu singen, weil das eine Musik ist, die uns bleibt. Wunderbare Musik. Und Judas Makkabäus hat dann über 100 Jahre hat er dann eine Regierung aufgebaut in Jerusalem. Und wenn er einzog, da haben man Kleider hingeworfen, da hat man Zeuge, da hat man gejubelt, da hat man gerufen und man hat ihn verstanden als den Erlöser von der römischen Herrschaft, Judas Makkabäus. Und so gab es andere Herrscher, die eingezogen sind mit Reiter und so weiter, um zu jubeln, damit jetzt eine neue Regierung etabliert wird in Jerusalem. So haben die Leute, als sie Jesus sahen, gemeint, jetzt kommt der eigentliche Erlöser, der eigentliche Retter, und haben das nicht zusammengebracht mit Zacharia. Das war die Erfindung von Jesus, das war der Gedanke von Jesus, das war das Programm von Jesus, dass er jetzt Zacharia 9, Vers 9 erfüllt. Und jetzt hören wir mal drauf, was er hier sagt. Zacharia 9. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich. Soweit ist das ja alles noch in Ordnung, das hätte man auch von Judas Makkabäus sagen können. Siegreich, siegreich. Jetzt kommt's. Sanftmütig. Auf einem Esel reitend, sanftmütig auf einem Esel reiten, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Ich wiederhole, das ist die genaue Prophetie aus dem Jahre 520, wo Jesus jetzt seinen Jüngern zitiert, damit sie begreifen, was sie machen. Sie sollen nämlich so einen Esel holen und so eine Eselin und so einen Fohlen. Das nimmt er, er ist gehorsam gegenüber dieser Prophetie. Das ist ganz wichtig. Und da geht es weiter. Und er verkündet Frieden den Nationen. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und von Strom bis an die Enden der Erde. Das ist nicht also eine israelische, jüdische Angelegenheit, sondern weltweite Angelegenheit, wo die neue Weltordnung etabliert wird, von der ich vorher gesprochen habe. Die Ordnung der Sünde und des Todes wird aufgehoben und die Ordnung des Geistes und des Lebens wird eingerichtet. Aufgrund von dem, was Jesus macht, indem er auf den Weg geht, um dort ans Kreuz zu gehen, von dem rede ich jetzt noch gar nicht, weil das kommt dann bei Karfreitag. Aber am Endergebnis ist der Zugang zum ewigen Vater, zu dem wir alle jetzt hinzutreten können. Das ist die Verheißung von Zacharia. Und das müssen wir hier wie einbauen. Und dann kommt ja der Jubel. Hier sind die Leute, hier sind alles die Leute und die rufen Hosianna, Herr, hilf. Und die meinen immer, dass er jetzt auf den Thron Davids kommt und dass es eine politische Angelegenheit ist. Die haben noch gar nicht begriffen, dass er eine andere Herrschaft einrichten wird, für die alle Menschen auf der ganzen Welt für alle Zeiten Gültigkeit hat und das Verhältnis zwischen Gott, dem Vater und dem Menschen regelt, damit wir wieder diese Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater haben können. Und so haben sie also wie vorher dem Judas Makkabäus zugejubelt. Es heißt aber auch, dass es einige gab, die gezweifelt haben. Die haben sich gewundert und waren im Glauben sehr kritisch und haben nicht in den Jubel eingestimmt, weil sie sagten, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Der Prophet aus Nazareth, was kann denn der bringen? Und da sitzt du auf einem Fohlen, aus einem Fohlen, nicht einmal auf einem rechten Esel, geschweige denn auf einem Pferd. Also er benutzt das schwächste Glied, um so einzufahren in Jerusalem. Ich hoffe, ihr habt das Bild für euch. Das Anfang, Ziel und in der Mitte das Programm, wo er auf diesen 1000 Metern sozusagen etabliert und einrichtet und deutlich macht, das ist das, was jetzt passiert. Und die zwei Hauptworte sind, er ist ein Sanftmütiger und er ist ein Friedefürst. Er ist sanftmütig, er kommt nicht mit Gewalt, er kommt nicht mit Waffen, er kommt nicht mit bösen Dingen, sondern er kommt mit der Sanftmut und er ist derjenige, der Frieden bringt und nicht Krieg bringt, was immer bei Judas Makkabäus der Fall war. Nun fehlt hier das Wort Sanftmut. Und die Sanftmut ist ja ein Kennzeichen von Jesus überhaupt in seinem Leben gewesen. Und um uns deutlich zu machen, was das bedeutet, dass er eine sanftmütige Regierung etabliert, wo gleichbedeutend ist mit der neuen Weltordnung von Geist und Leben, muss man mal bedenken, dass bis zu dieser Zeit nie die Sanftmut regiert hat, sondern wie, o Herr, hab Erbarmen, Ukraine, Rache, Gewalt, Elend, keine Vergebung, nichts. Das Los unserer Welt bis zu Christus. So hat Jesus gesagt, ich erfülle die Rolle des sanftmütigen Königs. Und was macht er damit? Wir wissen, dass das Gegensatz ist die Rache. Rache hat das Leben der Menschen bestimmt und bestimmt das Leben der heutigen Menschen immer noch, wenn man nicht auf dem Weg von Jesus geht. Um das deutlich zu machen, ist ja das Racheprinzip, ist ja schon in Genesis 3 eingeführt worden durch Lamech, wenn er davon spricht, dass unzählige Mal gerecht werden soll. Kein Abel, dieses Problem. Gerecht wird unzählige Mal. Und so ist von da ab das Racheprinzip in die Welt gekommen. Und jetzt muss man sich einmal diese Bedeutung vorstellen. Wenn Jesus ans Kreuz geht, um unsere Schuld zu bezahlen und um Vergebung möglich zu machen, löst er das Racheprinzip auf. Das Racheprinzip gilt nicht mehr, sondern jetzt kommt Sanftmut und Vergebung. Das müssen wir begreifen. Das geht auf dem Palmsonntagweg. Das wird dort aufgesprochen. Er wird, wenn er in Jerusalem sein Leben hingibt, dann wird das Racheprinzip abgeschafft, weil jetzt immer die Vergebung möglich ist. Und dann der Friedefürst. Er kommt als ein friedevoller Herrscher Und die Leute haben das immer noch nicht verstanden, deswegen haben sie ihm zugejubelt. Und nun ist ja interessant, dass anstelle von dem dreifachen Hosianna ein Paulus am Ende oder in seinem Römerbrief auch dreimal Hosianna, dreimal Lobpreise. Ich möchte euch jetzt diese drei kurz vorlesen. Also an die Stelle von den Lobpreisungen, die damals die Leute ausriefen, weil sie dachten, dass dieser Herr ist ein mächtiger Herr, er ist ein kriegischer Herr, ein politischer Herr und er wird die Macht beseitigen. Haben wir bei Paulus wunderbare drei Lobpreise innerhalb seines Römerbriefes und das möchte ich hier erwähnen. Er sagt nämlich, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Aber in allem diesen sind wir mehr als Überwinder. Das ist der Lobpreis am Ende von Kapitel 8. Also da wird Gott gelobt dafür, dass die Liebe das Entscheidende ist. Dann haben wir den Lobpreis in Kapitel 11. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Und dann haben wir nochmal einen Lobpreis am Ende von Kapitel 16, Vers 25 bis 27. Dem aber, der euch zu befestigen vermag, nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, der nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart ist und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist, dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Das ist jetzt der christliche Lobpreis gegenüber dem politischen Lobpreis, den damals die Leute ausgerufen haben. Das sind also das die Volksmenge. Und nun möchte ich nur noch auf das eine zu sprechen kommen, wo immer alle Leute sehr überrascht. Nämlich, dass Jesus sagt, er brauche diesen Esel. Er brauche dieses Füllen. Das ist also nicht nur der Esel ihn selber, sondern sogar das Jungtier. Er brauche dieses Jungtier. Man könnte sagen, das ist eigentlich der einzige Fall, wo Jesus davon spricht, dass er etwas braucht. Das ganze Evangelium wird eigentlich nie groß erwähnt, dass er etwas braucht, sondern er ist ja selbstgenügsam. Er braucht eine Eselin, er braucht einen Esel. Da habe ich mir überlegt, also wenn ich so wie Jesus sein will und wenn ich so auch ein Diener Jesus sein will, dann reicht es eigentlich aus, wenn ich sowas wie ein Esel bin. Man kann als Esel Jesus in die Welt hineintragen. Und die Frage ist natürlich, was tragen wir denn in die Welt hinein? Was tragen wir in die Welt hinein, wenn wir Christusträger sind, gewissermaßen? Ja. Und da ist mir eingefallen, dass Jesus in seinen Abschiedsreden im selben Zusammenhang hat er davon geredet, dass die Jünger, obwohl sie unbedeutend sind, mehr Werke tun werden, als er tut. Also das Interessante ist, ohne mich könnt ihr nichts tun. Gleichzeitig sagt er, ihr werdet größere Werke vollbringen, als ich sie vollbracht habe. Das sagt er in Johannes 14, 12 bis 14. Also interessant sagt er, dass ich brauche euch. Ich brauche euch, um größere Werke zu tun, als ich es getan habe. Auch eine Demutsaussage. Und wenn man das dann näher anschaut, dann stellt man fest, dass mit den größeren Werken, die wir tun dürfen, im Sinn von einem Esel, Eselin, ja, dann bedeutet das, dass wir in seinem Namen beten dürfen. Wir dürfen in seinem Namen beten und vor den Gnadenthron bringen. In seinem Namen beten, das wird er dann ausführen, das wird er dann machen, das wird er dann bewirken, das wird er auslösen. Ihr werdet größere Werke. Und so sagt er dann, wenn ihr in meinem Namen betet, dann werde ich das tun, damit der Vater verherrlicht wird. Er braucht also uns, er braucht jeden von uns. Es ist also nicht so, dass wir für Jesus nichts tun könnten, sondern es ist ganz klar die Aussage, wir dürfen für Jesus etwas tun. Und was ist das im Zusammenhang? Im Zusammenhang ist es ganz klar, das Wort in Johannes 14, Vers 6, wo er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Da ist wieder dieser Gedanke, dass Jesus die Verbindungsperson ist zum himmlischen Vater. Und deshalb in seinem Namen zu beten, würde eigentlich bedeuten, in seiner Sache zu beten. Das heißt, dass wir in der Fürbitte Menschen vor unseren himmlischen Vater bringen dürfen, für die wir einstehen, die noch nicht Jesus kennengelernt haben, die noch nicht den Weg zum himmlischen Vater gefunden haben, dass sie am Ende ihres Lebens sagen kann, wie Bonhoeffer, Vater, ich bitte für den Frieden, für diejenigen, die dich kennen, den Frieden, den die Welt nicht geben kann, sondern den ich allein geben kann, nämlich Gott, der Vater. Das wäre also für mich der Zusammenhang, dass wenn es heißt, ich brauche dieses Tier, ich brauche dieses Fohlen, dann ist das für mich eine Ermutigung, weil ich sage, dann bin ich auch jemand, wo so ein Esel ist, wo Christus in unsere Welt hineintragen kann. In die Welt hineintragen können wir, indem wir, vorher haben wir es gehört, Live-Seminar, indem wir Menschen dazu einladen, an so einem Seminar teilzunehmen, indem wir in unserem Alltag Menschen in unser Gebet aufnehmen, wenn wir Menschen in unserem Verhalten immer etwas auch Zeichen von Christus geben, dass Menschen ermutigt werden durch unseren Glauben, dass sie angesteckt werden. Das ist mein Eseldasein. Das ist mein Eseldasein, das ich ableite von diesem Ereignis vom Palmsonntag. So, ich komme zum Ende. Ich könnte noch manches sagen, aber der Hauptgedanke ist, wo kommt er her? Er kommt her von seiner Sache, dass er sein Leben hingibt als Opfer für die Menschen und zielt hin auf die Öffnung des Vorhangs, auf den Zugang zu unserem himmlischen Vater, den wir Lob preisen dürfen, dem wir danken dürfen, dem wir aber auch alle unsere Anliegen bringen dürfen, weil wir vor den Gnadenthron kommen können. Und das Programm vom Palmsonntag, das ist enthalten in Sacharja Kapitel 9, Vers 9, wo er von sich als den sanftmütigen König spricht, der den Frieden in unsere Welt bringt. Lasst uns solche sanftmütige Menschen, die vergebungsbereit sind, Menschen, die nicht das Racheprinzip weiter praktizieren, nicht Vergebung, und indem wir weiterhin auch für Menschen beten, die Jesus noch nicht kennen, als der Weg zum himmlischen Vater. Dazu möge uns Jesus, unser erhöhter Herr und Heiland, er möge uns da Mut machen, ja, er möge uns da Mut machen, dass wir das wirklich auch praktizieren. So, das ist mein kleiner Input zum Thema am Sonntag, 1000 Schritte von Jesus und was für ein wahnsinniges Programm, was für ein gewaltiges Programm ist in diesem Weg beschrieben. So viel für heute. Danke vielmals. Amen.